Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich starte mit einem kleinen Bericht von einem guten Bekannten von mir. Der hat mir nämlich erzählt, dass er an einem Vortrag von einem sehr bekannten Redner teilnehmen konnte. Der Redner kam nicht aus Deutschland und daher gab es nicht so oft die Möglichkeit, den live hier in der Nähe zu sehen. Und er war sehr gespannt auf diesen Vortrag und voller Vorfreude und Interesse. Und als er dann da war und wartete, dass der Vortrag losging, dann hat dieser Referent erstmal eine Bitte an seine Zuhörer, die, glaube ich, alle ziemlich gespannt waren, geäußert. Er bat sie, sich kurz vorzustellen und sagte: Sag mir, wer du bist. Und die Personen haben geantwortet, so nach dem Motto: Ja, ich heiße Richard, bin 43 Jahre alt, bin Systemadministrator als Beruf, bin verheiratet, Schuhgröße 43, irgend sowas in der Art. Und alle kamen eine eher irritierende Antwort: Ich habe dich nicht gebeten, mir zu sagen, wie du heißt. Ich habe dich gefragt oder gebeten, mir zu sagen, wer bist du? Ich habe dich nicht gefragt, welchen Beruf du hast, ob du verheiratet bist oder nicht, welche Schuhgröße oder Hobbys du hast. Ich habe dich gefragt, sag mir, wer bist du? Und dann war erstmal, kann man sich vorstellen, irritierte Stille, und keine Sorge, ihr müsst es jetzt nicht beantworten. Aber ich denke, die Beantwortung dieser Frage, die ist nicht so leicht. Die scheint irgendwie schwierig zu sein. Und ich glaube, die Beantwortung dieser Frage hat ziemlich viel damit zu tun, woran wir uns im Leben orientieren. Was wir für nebensächlich halten, was wir für wichtig halten, was für richtig oder falsch. Und letztendlich geht es irgendwie auch um die Frage, was glauben wir und warum glauben wir? Von diesem Redner aus dem Beispiel möchte ich den Bogen schwenken zu einem viel bedeutenderen Redner, nämlich zu Jesus. Zu seiner Zeit ist er durchs Land gezogen, hat an vielen Stellen sehr bedeutende Reden gehalten, Gleichnisse erzählt. Ich denke auch, bekannte Dinge nochmal in einen ganz neuen Kontext gesetzt, dass die Menschen das neu verstehen konnten oder neu begreifen konnten. Er hat Gleichnisse erzählt und die Menschen hingen an seinen Lippen. Sie sind mit ihm umhergezogen, mitgegangen. Sie haben seine Worte gehört und haben auch Taten erlebt, sie haben Wunder erlebt, die sie eigentlich gar nicht erklären konnten für sich. Aber Jesus spricht nicht nur warme Wohlfühlworte, der fordert nämlich auch heraus, der provoziert, der überfordert, an manchen Stellen ganz bestimmt. Und so kommt es dazu, dass sich viele Menschen trotz der ganzen Faszination des Erlebens von ihm abwenden. Und nicht nur ein paar Menschen, die vielleicht gerade dabei waren, ganz frisch und mal ein bisschen erleben wollten, was ist das denn so für ein Typ, sondern auch Menschen, die schon lange Zeit mit ihm unterwegs waren und die ihm nachgefolgt sind. Im wahrsten Sinne des Wortes konnten die nicht mehr mitgehen. Das war denen einfach zu viel. Sie haben sich abgewendet. Und das bleibt Jesus nicht verborgen. Und wir schauen uns mal seine Antwort an. Und das ist der Moment genau, wo ich gemerkt habe, ich habe die Steuerung nicht in der Hand, aber wir kriegen das, glaube ich, durch Zeichen hin. Danke, Christian, für deinen Dienst. Genau. Ich lese den Text und ihr könnt ihn mitlesen. Johannes 6, 66 bis 68. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch gehen? Und da antwortete Simon Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. An dieser Stelle oute ich mich direkt einmal. In diesen Zeilen verbirgt sich mein Lieblingsvers. Und vielleicht gelingt es mir, euch den Vers wieder neu, oder vielleicht ist er euch schon ganz nah, vielleicht kann ich ihn euch wieder nah ans Herz bringen und euch für diesen begeistern. Jesus und seine Jünger stehen am Scheideweg. Es kommt zu Trennungen. Durch sein Auftreten mit Wort und Tat fordert Jesus heraus. Und er fordert heraus, Entscheidungen zu treffen. Ab einem gewissen Punkt scheint es einfach nicht mehr so leicht zu sein, einfach nur mitzulaufen. Man muss sich entscheiden. Und so sehr Jesus den Menschen Gott nahe bringen will, so radikal ist er auch in seinen Worten. Und so kommt es zu Konflikten, Menschen gehen auf Distanz zu Jesus und wenden sich ab. Und ich glaube, das muss für Jesus ziemlich schmerzhaft gewesen sein. Und er wendet sich mit den 12 quasi seinen engsten Begleitern zu, die er sich teilweise auch ausgesucht hat. Und er stellt ihnen die Frage genauso, gehen oder bleiben? Jesu Worte sind hart, so hart, dass die einen, die Worte hören, sich von ihm zurückziehen und die anderen, die dieselben Worte hören, daraus Kraft ziehen. So unterschiedlich scheinen Jesu Worte zu sein, ganz abhängig davon, ob man sie im Glauben oder im Unglauben hört. Und die Antwort, die Petrus gibt, die fasziniert mich persönlich immer wieder aufs Neue. Zu wem sollten wir gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das war jetzt die Version nach der Basisbibel. Genau. Mein erster Gedanke dazu, wenn ich den Text so lese, es gibt Alternativen. Was Petrus mit seinem Satz sagt, vielleicht auch eher indirekt, ist, dass es durchaus Alternativen gibt, als im Leben mit Jesus unterwegs zu sein. Das klingt zwar total simpel und klar, aber ich denke, das sollten wir uns schon nochmal bewusst machen und ein bisschen genauer hinschauen. In der Gemeinde zum Beispiel, wir kommen heute Morgen zusammen, sonntags morgens zum Gottesdienst, wir singen Lieder mit speziellen Texten. Ich gehe mal davon aus, dass im Gröbsten wir die auch verstehen, zumindest überwiegend. Wir beten, wir machen vieles, was für uns selbstverständlich ist. Aber mal ganz ehrlich, dass wir heute Morgen hier sind, das ist nicht normal. Wenn wir in diese Gesellschaft gucken, ist das total unnormal. Freunde, KollegInnen, Nachbarn, die verbringen den Sonntagmorgen ganz anders als wir. Und gerade der Sonntagmorgen, das ist doch der Tag, da kann man mal ausschlafen, da kann man richtig viel Zeit irgendwie anders verbringen, vielleicht gibt es nicht so viele Verpflichtungen. Den Sonntag kann man doch echt anders gestalten, als in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das in unseren Reihen ja selber auch. Manchmal sind die Reihen leerer. Sonntags morgens vor Ort zu sein, ist nicht mehr so entscheidend wichtig oder gar keine Frage. Das will ich gar nicht pauschal negativ bewerten, aber ich glaube, wir merken, persönliche, generationsübergreifende Begegnungen hier vor Ort werden durch die neuen Möglichkeiten und Verhaltensweisen in der Praxis manchmal durchaus weniger. Und auch über den Sonntag hinaus im Alltag sieht es doch ähnlich aus. Eine Orientierung an den Maßstäben Gottes in echter Beziehung zu Jesus, die finden wir zunehmend weniger. Für viele Menschen ist es, glaube ich, nicht mehr nachvollziehbar, was Menschen, die Jesus nachfolgen, glauben und woran sie sich im Leben orientieren und warum das überhaupt Sinn machen soll. Es gibt Alternativen im Leben, wohin oder woran wir uns orientieren können. Und ich habe mal versucht, ein paar Alternativen darzustellen und euch nahezubringen, ohne dass das jetzt alles berücksichtigt werden kann. Zum Beispiel könnten wir uns sehr stark über Leistung und Arbeit definieren. Karriere machen, einen tollen Beruf haben, damit gutes Geld verdienen, sich vielleicht ein schnelles Auto leisten zu können, über den Beruf eine besondere Verantwortung zu haben, Macht zu haben. Das können tolle Prioritäten im Leben sein. Und damit verbunden ist oft auch eine besondere Anerkennung gesellschaftlicher Art, Bewunderung vielleicht sogar. Und mit den Möglichkeiten und Mitteln, die man hat, kann man richtig viele gute Sachen machen. Man kann Verbesserungen für sich schaffen oder für andere. Man kann absolut sinnvolle Dinge mit seinen Mitteln tun. Wir können aber auch ins Sportliche schauen. Leistungen gibt es natürlich auch da. Wir haben gerade Olympia erlebt. Faszinierend doch, wie viele Leistungssportler da tolle Leistungen gebracht haben. Das sind Menschen, die in den letzten Jahren wahrscheinlich nahezu alles diesem Traum der Teilnahme von Olympia untergeordnet haben und alles dafür eingesetzt haben, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Wenn wir das so im Fernsehen sehen, denken wir vielleicht, wow, das würde ich auch gern können. Es geht ja auch eine Nummer kleiner im Fitnessstudio oder so, aber man kann sich schon über Leistung und Sport ganz schön definieren und auch ganz schön viel Lebensinhalt finden. Oder wir legen einen besonderen Fokus auf soziale Kontakte und Beziehungen. In Beziehungen, da können wir doch eine besondere Wertschätzung erleben. Wir können viele starke Emotionen, besondere Intimität und das Gefühl, nicht allein sein, erleben. Manche Menschen wechseln häufig den Partner, einfach wenn die Luft raus zu sein scheint, nach einem neuen Suchen. Oder sie suchen kurzfristige Abenteuer ohne Verbindlichkeit. Andere wiederum setzen ganz auf eine Person und können sich ein Leben ohne diesen einen Menschen gar nicht mehr vorstellen, dass eine Existenz alleine gar nicht mehr möglich zu sein scheint. Dann gibt es welche, die opfern sich in ihrem Leben immer wieder auf, helfen fast immer, wenn es irgendwie möglich ist. Eigene Bedürfnisse werden hinten angestellt und für ihr selbstloses Verhalten gibt es teilweise, werden sie überschwänglich gewürdigt, aber manchmal wird es auch gar nicht groß wahrgenommen. Es kann Menschen glücklich machen, so viel wie möglich aus sozialen Kontakten für sich herauszuziehen und eigene Bedürfnisse darüber zu befriedigen. Und genauso kann es eine tolle Sache sein und einen hohen Mehrwert haben, füreinander da zu sein, eine starke Gemeinschaft zu erleben, die in den Stürmen des Halts leben, in den Stürmen des Lebens Halt geben. Das ist ja auch was, was wir sehr schätzen. Man kann vielleicht auch seinen Fokus auf Kreativität und Fantasie legen. Wenn wir doch mal ehrlich sind, das Leben ist doch trist und eng und strukturiert genug. Das engt ein, das kann schnell langweilig werden. Durch Kreativität und Fantasie, da entsteht was Neues. Wir werden selber zu Entdeckern oder Schöpfern. Die Grenzen werden verschoben, vielleicht sogar aufgehoben. Bewertungen wie richtig und falsch verlieren zunehmend an Bedeutung. Überall da, wo Kreativität eingeschränkt wird, fühlt man sich ausgebremst und weniger selbstwirksam. Wie viele tolle Erfindungen sind in kreativen Prozessen entstanden, von denen wir immer tagtäglich profitieren? Und an welchen Kreationen können wir uns immer wieder erfreuen? Was wäre das, wenn es das alles gar nicht geben würde? Langweilig und eintönig. Der Mensch ist auch ein spirituelles Wesen. Er ist auf der Suche nach Sinn und Übersinnlichen. Religion ist ja alles andere als out. Der Mensch von heute, der nutzt Meditations-Apps, der macht Wanderung zur Besinnung und zur Erkenntnis. Aber dann bitteschön immer so, wie wir es selber gerne möchten, wie es gerade passt. So ein bisschen nach dem Bausatz suchen wir uns zusammen, was da gut hineinpasst. Man glaubt vielleicht nicht mehr an einen Gott, aber auf jeden Fall dann an Schicksal oder sowas. Denn dass das alles hier Zufall ist, was wir erleben, das kann ja auch nicht sein. Aber dass jemand lenkt und vielleicht sogar bestimmt, das auf keinen Fall. Also passe ich besser auf, dass ich in meinem Leben doch ein paar gute Sachen mache. Gutes Karma ist auf jeden Fall besser als mieses Karma und man weiß ja nie, was sich im Leben so alles ausgleichen kann. Als letzte Alternative möchte ich euch den achtsamen Weg vorstellen. Achtsamkeit liegt total im Trend. In einer Welt, die immer schneller, hektischer wird, die ihre Nachhaltigkeit verliert, immer mehr von uns zu fordern scheint und immer mehr Möglichkeiten für uns bereit hat, da müssen wir scheinbar wieder neu lernen, uns zu konzentrieren und zu lernen, was wichtig ist. Wieder zu lernen, sich zu konzentrieren und wahrzunehmen, ohne dabei direkt bewerten zu müssen. Gedanken und Emotionen aufkommen zu lassen, zu akzeptieren, aber auch wieder loszulassen und weiterziehen zu lassen. In einer Beschreibung zu einem Achtsamkeitstraining heißt es, es sind nur 20 Minuten täglich, aber sie können das Leben verändern. Achtsamkeit ist der Schlüssel, um Zeitdruck, Hektik und permanente Erreichbarkeit bei diesen Dingen effektiv zu entspannen und wieder zu sich selbst zu finden. Das ist doch eine richtig gute Sache, keine Frage. Die Wirkung des Trainings ist nebenbei auch wissenschaftlich belegt und wird in unterschiedlichen Kontexten entsprechend erfolgreich angewendet. Das waren jetzt 5 Möglichkeiten oder Wege, die mir in den Sinn gekommen sind. Es waren nur Beispiele, woran man sich in seiner Lebensführung orientieren kann. Und vielleicht findest du das abwegig oder würdest ganz andere Alternativen nennen. Das ist auch völlig okay. Wie gesagt, mir geht es in erster Linie auch einfach nur darum, dass wir uns bewusst machen, ganz realistisch gesehen gibt es andere Lebensprinzipien, als sich an Jesus und seinen Worten zu orientieren. Und ich glaube, dass es gut ist und gut tut, sich immer wieder mal bewusst zu machen, was den eigenen Glauben und die eigene Einstellung zu Jesus denn ausmacht und warum ich denn überhaupt glaube, wenn ich glaube. Es ist schon einige Jahre her, da bin ich als Teenager mit meinen Eltern im Urlaub zu einem Gottesdienst vor Ort am Urlaubsort gegangen. Ich glaube nicht, dass meine Eltern sich an diesen Gottesdienst noch erinnern. Ich tue das, weil dieser Gottesdienst hat etwas in mir bewirkt. Der hat mich sehr frustriert. Ich sage direkt, ich weiß nicht, welche Kirchenform es war. Es war was Evangelisches, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Ist aber auch total egal. In diesem Gottesdienst habe ich gefühlt gar nichts Lebendiges wahrgenommen. Der war für mich tot, der war für mich fern von meiner Lebensrealität. Ich habe das Konzept des Gottesdienstes nicht verstanden. Da sind Menschen zum Zeitpunkt aufgestanden, haben was gesagt, haben sich wieder hingesetzt. Ich wusste nicht warum, ich wusste nicht, was sie sagen. Ich konnte nicht mitsingen. Also irgendwie ging alles an mir vorbei. Ich fühlte mich außen vor und vor allen Dingen die Worte der Predigt hatten für mich keinen Bezug irgendwie zu was Lebendigem, was Wahrheit war, was irgendwie mit meinem Leben zu tun hatte. Wie gesagt, nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, meine Eltern werden es wahrscheinlich anders wahrgenommen haben. Ich weiß aber, dass ich nach diesem Gottesdienst in der Ferienwohnung vor dem Spiegel stand und mich angeschaut hat und total unsicher wurde. Ich habe gesagt, wenn das alles nicht stimmt, wenn das alles eine Erfindung ist von uns Menschen, wenn es diesen Gott gar nicht gibt, was ist dann mit mir? Wer bin ich denn dann? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Alles, was ich mir gerade dabei bin aufzubauen, auch im Glauben, wäre dann total hinfällig, eigentlich Schwachsinn und nur auf eine fixe Idee, die überhaupt keine Grundlage hatte. Und das hat mich sehr durcheinander gebracht und es hat bestimmt eine Zeit gedauert, das kann ich gar nicht mehr sagen, bis ich da wieder ein bisschen klarer war. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Was wäre denn, wenn es Gott gar nicht geben würde? Wenn Jesus einfach nur ein historischer Mensch gewesen wäre? Worauf würdest du dann dein Leben setzen? Würdest du alles genauso machen, wie du es jetzt machst? Oder würdest du Dinge anders machen? Gäbe es dann nicht so viel anderes, was man sich als Orientierung oder als Grundlage aussuchen könnte, was vielleicht viel mehr Sinn machen würde? Ich bin mir sicher, wenn ich glauben würde, dass Gott nicht geben würde, würde ich manches anders machen und hätte manches anders gemacht. Zweifel und Hinterfragen sind ein Teil unseres Glaubens und Teil unseres Glaubenslebens und absolut erlaubt und okay. Im Zweifel wird nicht einfach nur hingenommen und akzeptiert, da wird viel mehr hinterfragt, da wird gehadert, da wird auch mal gewütet. Aber es besteht die Chance, dass man aus den Zweifeln gestärkt und anders wieder herauskommt, dass man erfahrener ist und dass man sich vergewissern kann, dass das, worauf man gebaut hat, im Leben letztendlich stabil ist. Ich finde, dass sich gerade in Zeiten des Zweifels lohnt, auf die Antwort von Petrus zu schauen, als Jesus ihn fragt, ob er sich auch abwenden will. In seiner Antwort, da liegt so viel Lebenserfahrung mit Höhen und Tiefen. Da spricht einer, der hat schon einiges im Leben erlebt. Der hat im Leben schon die ein oder andere Kurskorrektur vorgenommen. Und was ich gut finde, der antwortet nicht euphorisch, sondern mir gefällt vielmehr sein Pragmatismus. Der sagt eben nicht, ja klar, Jesus, gar keine Frage, es gibt überhaupt nichts anderes, keine Möglichkeit, als mit dir unterwegs zu sein, auch wenn die Worte vielleicht so klingen könnten. Ich finde, dass er, wenn er sagt, wohin sonst als mit dir sollte ich unterwegs sein, dass er damit deutlich macht, wenn ich mich mit den Alternativen auseinandersetze, dann merke ich, in letzter Sicht taugt keine von diesen anderen als absolute Lebensgrundlage. So viele gute Aspekte ich vielleicht auch bei den anderen Möglichkeiten und Wegen finde, die durchaus toll sind und ihre Berechtigung haben, sie halten am Ende nicht der Prüfung stand und reichen nicht aus, um sie als Lebensinhalt oder Sinn sehen zu können. Petrus sucht quasi für sich das Beste aus dieser ganzen Fülle von Wegen und Möglichkeiten raus und macht deutlich, das, was er bei Jesus findet, das findet er nirgendwo anders. Letztendlich ist der Weg mit Jesus und mit Gott dann doch alternativlos, trotz aller Alternativen. Wir haben vielleicht noch das Lied von eben im Ohr, was wir gesungen haben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Da heißt es dann weiter, wo auf der Welt fänden wir Glück? Und zu definieren, was Glück ist, da haben sich schon manche Menschen dran versucht und bisher ist nicht gelungen, eine einheitliche Definition von Glück zu finden, wo alle sagen, ja, da ist alles drin, was dazugehört. Scheint also auch ziemlich schwer zu sein. Petrus redet aber gar nicht von Glück, sondern zum Beispiel von Ewigkeit. Und Ewigkeit, das ist etwas, was wir wahrscheinlich noch viel schlechter erfassen und verstehen können. Glück haben wir hoffentlich alle in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt. Aber Ewigkeit? Wie sollen wir denn mit unserem Begrenztsein, mit unserer Endlichkeit verstehen, was das ist? Wie sowas auch ein bisschen schief gehen kann, das können wir sehen an der Titelseite des Kickers. Das Bild habe ich euch mitgebracht. Manche werden sich daran erinnern, bei der Euro 24 noch 3 Siege bis zur Ewigkeit vor dem Viertelfinale, das Bild von Toni Kroos. Und das hätte ja so schön sein können. Noch 3 Spiele und mit dem letzten Spiel von Toni Kroos den Europameistertitel gewinnen, das wäre dann scheinbar ewig gewesen und hätte ewig gewirkt. Bekanntlich gesehen ist es ja ein bisschen anders gekommen und von Ewigkeit sind wir da irgendwie wieder weit entfernt. Petrus hat erkannt, dass in Jesus ihm Gott als der Schöpfer begegnet. Bei Gott liegt der Anfang und Petrus erkennt für sich eine Aufgabe in seinem Leben, etwas, wofür er sich einsetzen kann und will. Und trotzdem weiß er auch, mit seinem irdischen Leben endet das nicht alles, sondern es gibt etwas darüber hinaus. Und das ist verbunden mit einer Erkenntnis. Du bist der Heilige Gottes. Du bist Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Das ist ein Bekenntnis, was in dieser Zeit richtig stark und gar nicht selbstverständlich ist und zeigt, dass Petrus was Besonderes gemerkt hat. Und wie er zu seiner Erkenntnis kommt, dazu benennt Petrus 2 Faktoren, die ihn dazu bringen. Glaube und Erfahrung. Wir glauben und haben erfahren, du bist der Heilige Gottes. Also die Erkenntnis von Petrus ist eine Frucht des Glaubens. Die wird also durch den Glauben bewirkt und ist damit kein vages, unbestimmtes Ahnen mehr, sondern der Glaube führt vielmehr mit Erfahrung zur Klarheit und Erkenntnis. Und genauso wie Petrus damals dürfen auch wir heute darauf vertrauen, dass sich Gott uns zeigt, dass er uns begegnet, dass wir ihn erfahren können. Und in Zeiten, in denen uns dann der Glaube schwerfällt und wir vielleicht eben keine tiefe Erfahrung mit ihm machen, das gar nicht wahrnehmen oder spüren, da können wir uns an seiner Antwort orientieren und vielleicht können wir uns sogar seine Antwort einfach leihen. Dann ist eben keine Euphorie gefordert, dann ist kein Jubeln und kein Feiern dran, dann reicht es vielleicht einfach zu sagen, die anderen Alternativen sind auch nicht besser. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass sich Gott uns erweist und wieder erfahrbar für uns sein wird. Und Gott zu erfahren, das ist ein ganz wesentliches Element auf unserem Glaubensweg. Und ich bin mir sicher, Jesus wusste das. Der wusste, wie wichtig das persönliche Erleben für uns ist. Und über seinen Tod hinaus hat er uns daher das Abendmahl als Möglichkeit der Begegnung und des Erlebens geschenkt. Wir haben das letzte Woche hier zusammen feiern können. Wir konnten im Brot und im Saft schmecken, wie freundlich der Herr ist. Symbolisch wird beim Abendmahl im Kleinen unser geistlicher Hunger gestillt und wir werden gestärkt. Das Abendmahl ist dabei auch bewusst ein sinnliches Erleben und nicht nur die Verarbeitung oder Interpretation von Worten. Und kurz bevor sich die Menschen von Jesus in dem Text, den wir gehört haben, abwenden, da hat er zur Masse gesprochen und auch von sich als Brot des Lebens geredet. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Was für eine Zusage. Wer könnte unseren Hunger und unsere Sehnsucht in dieser Form sonst stillen? Und wenn wir uns das bewusst machen, wer Jesus für uns ist, ich glaube, dann fällt es uns auch leichter zu erkennen und herauszufinden, wer wir selber sind. Die Antwort darauf, die können wir nur bei Gott finden und uns in unserer Antwort, in unserer persönlichen Antwort auch nur an ihm orientieren. Und so will ich mit dem Versuch einer Antwort abschließen, die natürlich nicht absolut sein kann und auch immer nur im Rahmen meiner persönlichen Grenzen formuliert wird. Aber vielleicht ist es was, was du für dich so übernehmen kannst oder im Teil auch ganz okay findest. Ich bin ein Kind Gottes. Als Schöpfer hat er mich von Anfang an gewollt. Neben meinen leiblichen Eltern ist er ein liebevoller Elternteil für mich und ich darf ihn Vater, Mutter, Papa, Mama nennen. Mit vielen weiteren Geschwistern bin ich ein Teil seiner göttlichen Familie und durch Jesus ist uns verdeutlicht worden, wie nah Gott uns sein will. Meine persönliche Schuld und alles, was mich von meinem himmlischen Vater trennt, kann ich Jesus übergeben. Und er will, dass mich das nicht mehr belastet. Als Familienmitglied habe ich die Aufgabe, in meinem Umfeld dazu beizutragen, dass Gottes Reich zunehmend sichtbarer wird. Das bedeutet, dass ich mich an seinem Willen und Maßstäben orientiere. Und das bedeutet, dass ich meine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die er mir schenkt, einbringe. Und dabei gibt er mir die Hoffnung, dass meine Existenz nicht mit dem irdischen Leben endet, sondern dass die Gemeinschaft mit ihm ewig ist und dass ich sein vollkommenes Reich irgendwann erleben darf. Darauf vertraue ich, dahin will ich gehen. Amen.